Es lässt sich nicht verhindern, wir sind im 2. Timotheus Kapitel 3. Diese kostbare Börse, Geldbörse liegt hier immer noch, reizt mich, macht mich zum Philargyristen. Das kommt gleich im Text vor, einem Geldliebhaber. Es gibt ja nicht nur Philatelisten, sondern auch Philargyristen, das sind die, die das Silber lieb haben. Kommen wir gleich zu Kapitel 3. Also ich komme mir so vor, als würden wir jeden Tag so ein Riesenstück Kuchen rausschneiden, dann immer vorne das erste Viertel davon wegessen und den Rest stehen lassen. Nächsten Tag säbeln wir daneben wieder ein neues Stück Kuchen ab, essen wieder vorne den Viertel weg und lassen den Rest stehen. Der Kuchen, der sieht nachher aus, Mann. Aber im Endeffekt ist man halt von den weggegessenen Spitzen auch satt geworden. Ne? Erst das Kapitel 3. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Es werden die Menschen viel von sich halten, geldgierig sein, ruhmredig, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, zuchtlos, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die Begierden, die Vergnügen, heißt es eigentlich, mehr lieben als Gott. Die da haben den Schein, besser die Gestalt eines gottesfürchtigen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Meide. Zu diesen gehören, die hin und her in die Häuser schleichen und machen die Weibstücke zu Kriegsgefangenen. So heißt es da. So ein ganz abschätziger Ausdruck für Frauen hier. Die losen Weiber, umgarnen heißt es, die nehmen sie gefangen. Und die mit einer etwas schwierigen Vergangenheit, heißt es da, und die setzen diese unter Druck und nützen deren Schwächen aus. Umgarnen also die losen Weiber, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben. Die immer, das sind nicht die Frauen gemeint, sondern die Leute, die da so in die Häuser gehen, die immer da lernen und nimmer mehr zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gleicherweise wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese der Wahrheit. Gemeint sind die Zauberer in Ägypten, die der Pharao aufbietet, um bei den ersten der 10 Plagen zu gucken, ob die das nicht auch nachmachen können. Und in der jüdischen Tradition hatten die dann Namen bekommen. Jannes und Jambres, im 2. Buch Mose stehen diese Namen nicht. Was ist von denen zu sagen, die wie Jannes und Jambres sind? Im 2. Teil von Vers 8. Sie sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden sie in die Länge nicht treiben, denn ihre Torheit wird offenbar werden, jedermann, gleich wie es auch bei jenen, nämlich bei den ägyptischen Zauberern geschah. Du aber bist nachgefolgt meiner Lehre, meiner Lebensführung, meinen Entschlüssen, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meiner Geduld, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, welche mir widerfahren sind zu Antiochien, zu Ikonion, zu Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden, werden Verfolgung leiden. Das ist eine Feststellung. Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird's je länger, je ärger. Sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heilige Schrift weißt, die dich unterweisen kann zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Aufdeckung der Schuld, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allem guten Werk geschickt. So, das ist ein dicker Brocken. Das Erste, was wir heute ansehen wollen, ist eine aktuelle Beschreibung. Eine aktuelle Beschreibung. Im ersten Teil des Kapitels 3 von Vers 1 an, in dieser langen Liste, finden wir eine nüchterne Beschreibung der Wirklichkeit des Menschen. Was einen dabei so erschüttert ist, dass das zwar die Wirklichkeit des Menschen ohne Gott ist, aber es wird auch deutlich, dass das die Gefährdungen der Christen sind. So in Vers 5 und Vers 6 vor allen Dingen, da ist ja von Verhaltensweisen die Rede, nicht? Die Leute, die zwar die äußere Gestalt des gottesfürchtigen Lebens haben, der Frömmigkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Religiöser Lebensstil, aber keine kraftvolle Veränderung des Lebens. Also, man kann da hier nicht so schwarz-weiß malen, dass man sagt, das ist hier eine Beschreibung der gottlosen Welt, da draußen, sondern der Paulus will auch durchaus sagen, in der Zuspitzung der Zeit ist das auch die Gefährdung der Christen. Glaubt nur ja nicht, dass wir auf einem anderen Stern leben. Wir leben mittendrin in dieser Welt und wir werden mitgeprägt von unserer Umwelt. Und am schlimmsten ist immer dann, wenn man gar nicht mehr merkt, wie man hineingezogen wird in die Verhaltensweisen der Umwelt. Dass das einem so in Fleisch und Blut übergeht, dass man es gar nicht per bewusster Entscheidung so tut, sondern dass man das für selbstverständlich, wir sagen dann immer, für natürlich halten. Und alles, was natürlich ist, das muss ja auch richtig sein. Dabei ist ja auch die Bezeichnung des Natürlichen ist es eigentlich so, seit der Romantik erst aufgekommen. Wieso ist das eigentlich richtig, was natürlich ist und was ist eigentlich natürlich? Natürlich erscheint uns das, was die Mehrheit tut und was wir gewohnt sind und wo man so Verhaltensweisen eingeschliffen sind. Jetzt möchte ich aber noch, bevor wir im Einzelnen das mal durchgehen und die einzelnen Beschreibungen ansehen, noch sagen, hier wird keine Weltuntergangsstimmung erzeugt. Es ist hier nicht, dass Paulus sagt, guck mal, das ist die böse Welt, nicht? Die ist ganz schlimm, sondern das ist die nüchterne Information für einen Mitarbeiter. Paulus möchte nicht, dass der Timotheus als idealistischer Traumtänzer durch die Welt zockelt. Wie viele scheitern in ihrer Mitarbeit deshalb, weil sie ein idealistisch betrügerisches Bild vom Menschen haben. Und sie laufen heiß und zerbrechen in ihrer Initiative, wenn sie merken, dass die Leute sich gar nicht so gerne helfen lassen, wie man das selber möchte. Dass das alles gar nicht so ankommt. Dass es gar nicht so einfach ist. Ich staune, ich muss das sagen. Ich habe immer gedacht, im ausgehenden 20. Jahrhundert, nach zwei Weltkriegen in diesem Europa und den zig Millionen Toten, nach Auschwitz und nach all dem, was wir an Grauenhaften im 20. Jahrhundert erlebt haben und miterleben durch die Dokumentation, Film und Fernsehen und so weiter, da sollte der Glaube an das Gute im Menschen, an den guten Kern des Menschen, dass er im Grunde gut ist, endgültig ausgerottet sein. Aber es ist überhaupt nicht wahr. Gerade unter jungen Leuten begegne ich einer verbissenen idealistischen Einstellung. Neulich das ist eigentlich überall so, diese erbittert, erboste Diskussion. Wenn ich nur zitiere, was die Bibel über den Menschen sagt, dass sein Denken und Wollen böse ist von Jugend auf. Dass nicht aus den Randbezirken, sondern aus dem Zentrum des Menschen böse Gedanken kommen, wie Jesus sagt, Mord und Zerstörung, dass er im Zentrum kaputt ist, dann kommt immer die große Empörung, die sagt, aber so kann man doch nicht von Menschen reden, als wäre das ein schlechtmachendes Menschen. Das ist ja das Wunder an der Bibel, dass sich Gott keine Illusionen über den Zustand des Menschen macht. Und er wird über dieser bitteren Diagnose nicht zum Menschenverächter, sondern das wird erst das Motiv seiner rettenden Liebe. Bei uns ist in der Regel so, wir machen uns ein relativ positives Bild. Wir sagen, im Kern ist er gut. Da muss man das Eigentliche sehen. Das ist nur äußerlich ein bisschen zerkratzt. Und das muss man jetzt übersehen und dran arbeiten. Im Kern ist er gut und deshalb ist er liebenswürdig. Und deshalb sind wir dann überfordert. Wenn sich dieser Idealismus bei Menschen nicht bestätigt, dann geht uns die Luft aus. Dann schmeißen wir es hin. Haben wir kein Stehvermögen. Paulus möchte, dass ein Mitarbeiter mit einem nüchternen Bild vom Menschen arbeitet. Ärger mich schwarz, wenn ich sehe, dass Leute in der Kirche immer so einen Bedürfnistest erst machen. Ob die Leute Interesse haben. In meiner Bibel steht, dass der natürliche Mensch kein Interesse hat an Gott. Nichts versteht vom Geiste Gottes. Da ist die normale Voraussetzung aller missionarischen Arbeit ist, die Leute wollen's nicht. Wir haben doch nicht Bedürfnisbefriedigung zu betreiben in der Weise, dass da erstmal, wo die Leute plötzlich religiös heiß werden oder so Defizite haben, so ein Vakuum entsteht, da sind wir flugs zur Stelle und nutzen die Marktlücke aus. Das nüchterne Bild der Bibel vom Menschen sagt, dass der Mensch für Gott und für Gottes Wort von Natur aus verschlossen ist. Er will Gott nicht. Dass er Gott leugnet, ist sein vitales Interesse. Er möchte nicht gestört werden von Gott. Kein Verständnis dafür. Er ist völlig in sich selbst zufrieden. Diese Nüchternheit in der Beurteilung gehört auch zur Hilfe. Denn ein Arzt kann nur dann eine verheißungsvolle Therapie einleiten, wenn er vorher eine zutreffende Diagnose gestellt hat. Es hilft weder dem Arzt noch dem Patienten, wenn die Diagnose vorher geschönt wird, sodass man nicht so einen Schrecken kriegt, sodass alles ein bisschen harmloser aussieht. Das hat keinen Sinn. Das hilft nicht. Es ist nicht ein Zeichen von Menschenverachtung. Dieser Vorwurf ist nicht neu. Die ersten Christen wurden in Rom angeklagt und die Staatsanwälte beschuldigten sie des Odium Humani Generis. Das heißt des Hasses auf das Menschengeschlecht. Das war der Vorwurf, den man den ersten Christen machte. Menschenverachtung. Hass auf das Menschengeschlecht. Das hatte da seine Ursache, weil sie sagten, der Mensch ist total verloren. Er kann sich selbst nicht retten. Er ist böse von Jugend auf. Er ist darauf angewiesen, dass Gott im gekreuzigten Jesus ihn rettet. Sonst hat er keine Möglichkeit zum Leben. Und da empörten sich die alten Idealisten genauso wie die neuen Idealisten heute. Das ist Menschenverachtung. Da werden die Menschen schlecht gemacht. So darf man nicht von Menschen reden. So das, um den Zusammenhang herzustellen. Paulus zu Timotheus, das sollst du wissen, so sind die Menschen. Und wenn es sich zuspitzt auf das Ende hin, dann wird die Auseinandersetzung härter. In der Ablehnung des Evangeliums wird auch in der gottfernen Welt die Gestalt der Gottlosigkeit reifen, wie ein Geschwür reift. In der Ablehnung der Rettung durch Jesus gewinnt die Sünde auch ihre extremste Ausformung. Deshalb sagt er, in den letzten Zeiten werden schlimme Zeiten sein. Und als kleine Quintessenz für den Stil der Mitarbeit dann in Vers 13, um das vorwegzunehmen, Vers 12. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung leiden. Das ist einfach so normal hingesetzt, dass man den Atem anhält. Ich bitte, dass wir zur Kenntnis nehmen, was wir im Augenblick an Lebensbedingungen haben, ist geistlicher Urlaub. Eine schiere Ausnahmesituation der Gemeinde Jesu. Paulus sagt das ganz nüchtern. Wer konzentriert auf Gott leben will, der wird Verfolgung leiden. Und bitteschön, hier geht es nicht darum, dass man um Jesu Willen mal ein bisschen ausgelacht wird in der Klasse. Das kratzt unsere Ehre zwar, aber lasst uns das bitte nicht Verfolgung nennen. Das ist keine Verfolgung. Wenn wir die kleinen Schwierigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft haben, um Jesu Willen schon mit dem gewichtigen Ausdruck Verfolgung belegen, dann tun wir den Schwestern und Brüdern Unrecht, die um ihres Glaubens willen ihre Kinder abgenommen bekommen und in die Gefängnisse wandern und Hab und Gut verlieren oder den jungen Leuten nicht sehr weit von uns, die, weil sie sich zur jungen Gemeinde halten, kein Recht haben, die weiterführende Oberschule, Universität zu besuchen. Ich bitte also darum, dass wir die kleinen Schwierigkeiten, die wir verwöhnte Christenkinder dann immer gleich als Verfolgung hochstilisieren, bitte nicht mit solchen gewichtigen Ausdrücken belegen. Aber Jesus sagt uns das ganz klar, dass wir uns da nichts vormachen, dass wir nicht meinen, das wäre jetzt die Katastrophe und wenn Schwierigkeiten der Verfolgung kämen, dann wäre das eine Ausnahme und jetzt wird ganz schlimm. Das ist der Normalfall. Was wir im Augenblick erleben, ist blanker Urlaub. So, das ist so der Rahmen. Und jetzt gehen wir mal inhaltlich ran. Geht mal bitte den Text mit durch. Ich will die einzelnen Begriffe mal sozusagen aufrufen und nicht bei allen, aber bei einigen einen Satz oder zwei dazu sagen. Von Vers 2 an, da werden also die Menschen beschrieben. Es werden die Menschen erstens sich selber lieben, heißt es da. Viel von sich halten, übersetzt Luther. Philautoi heißt es da. Ihr kennt diese Fremdworte ja mit der Vorsilbe Phil. Also Philipp ist der Pferdefreund. Ein Philatelist ist der Briefmarkenfreund. Ein Philosoph ist der Freund der Weisheit. So sind diese ganzen Zusammensetzungen mit Phil vorne drin. Das ist also Philos, ist der Freund. Phileo heißt lieben. Hier heißt es Philautoi. Das sind also nicht die Autoliebhaber, sondern Autos heißt selbst, sich selbst lieben. Das ist so eine zweischneidige Sache. Wer jetzt das im Kopf hat, was wir auch abends immer mal wieder behandelt haben, dass zum Christsein die Selbstannahme als eine Frucht gehört, dass ich mich auch selber bejahen kann, dass ich auch mich selber annehmen kann. Manche sagen heute ausgeprägt, dass die Selbstliebe die Voraussetzung der Nächstenliebe sei. Nur ein Mensch, und deuten dann im Sinne Augustins, der es zum ersten Mal so getan hat, den Satz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, als ein Doppelgebot, dass da die Selbstliebe geboten ist, um die Nächstenliebe zu praktizieren. Dieser Satz ist richtig und gefährlich. Er ist richtig, weil nur der einen anderen Menschen liebt, zur Liebe des Nächsten fähig ist, der sich selber angenommen hat, wer mit sich selber im Krieg lebt, der schlägt um sich. Die unsicheren Leute sind anderen gegenüber misstrauisch, neidisch und brutal. Insofern ist es wichtig, dass ich mich durch die Liebe Gottes selbst annehmen kann und dadurch befähigt werde, andere zu lieben. Die Formulierung Selbstliebe ist geboten, halte ich aber für eine Überziehung. Jesus hat in diesem Satz und in der Zitierung dieses Satzes lieben wie dich selbst nicht gemeint, dass die Selbstliebe geboten sei. Das ist eine moderne psychologische Überinterpretation. Da deutet man was rein. Sondern es geht hier ganz eindeutig auch um das Entweder-Oder. Das selbst auf sich selbst konzentriert sein, in sich selbst verliebt sein oder für den anderen da sein. Das Philautoi, die Philautoi, die sich selbst lieben, werden hier an der Spitze genannt der schlimmsten Ausformung der Gottlosigkeit. Das muss man auch sehen. Das hat nicht nur eine positive Linie, es ist auch eine negative. Ich möchte euch nur erinnern daran, wie viele dieser Begriffe eigentlich erst in den letzten 100 Jahren eine ungeheure Aktualität gewonnen haben. Sie halten viel von sich. Seit Ludwig Feuerbach gesagt hat, dass wir den Gottesglauben wegnehmen müssen, damit endlich der Mensch zu seinem wahren Menschsein kommt, dass der Mensch für den Menschen die Stelle Gottes einnehmen muss, dass man das Gute nicht wegen des göttlichen Polizisten tun muss, sondern das Gute um des Guten willen, um dem Menschen zu helfen, das wäre anständig und sittlich. Seitdem ist das die eigentliche Weltanschauung des Abendlandes geworden. Der schärfste Feind des Evangeliums ist heute nicht die Unmoral, sondern ist der ethische, atheistische Humanismus. Die stärksten Argumente gegen den Glauben an Gott und gegen Christus kommen heute von engagierten Leuten, die leidenschaftlich für das Gute sind und die im Sinne von Karl Marx sagen, mit der Kritik an der Religion fängt die Kritik aller Verhältnisse an. Nur wenn man Gott wegkriegt, wird man ernsthaft für das Gute etwas tun, für mehr Gerechtigkeit. Das heißt, die Leidenschaft für das Gute ist verbunden mit der leidenschaftlichen Ablehnung Gottes. Das ist die unsere Zeit bestimmende, beherrschende Anschauung, das geistige Klima der letzten 100 Jahre. Und es wird es mehr und mehr. Leute wie Arno Plack, Kolakowski, Chesney ist schon ein bisschen von gestern. Das sind die Leute, die diese Position vertreten, etwa in der Humanistischen Union, sehr radikal, sehr präzise zu Ende gedacht und praktiziert. Da liegen die größten Schwierigkeiten, in Klammern. Um das mal ein bisschen abzuschweifen und das mal, ich spüre, dass man niemandem so schwer das Evangelium sagen kann, wie engagierten Leuten, die für politische, soziale und sonstige Fragen wirklich engagiert sind. Es kommt ein neuer Geist der Selbstgerechtigkeit hoch. Wir Friedenskämpfer, wir haben Recht, die anderen sind die Schweine. Wir Hausbesetzer, wir sind die Gerechten. Wir Alternativen, wir sind die eigentlichen Friedenskinder. Wir brauchen keine Vergebung. Wir sind nicht verloren. Wir sind die Kämpfer der Wahrheit. Es hat schon nach Ablösung des selbstgerechten Spießbürgertums in Deutschland, hat es keine stärkere Bastion der Selbstgerechtigkeit gegeben, seit die Pharisäer über diesen Globus gegangen sind, als in der modernen Bewegung der engagierten und alternativen jungen Leute. Das ist das Unheimliche. Lasst mich das mal deutlich machen, was die Pharisäer in der Sache wollten, den Willen Gottes im Alltag durchsetzen, das war richtig. Aber dass sie dieses Engagement gebrauchten als Mittel der Selbstbehauptung gegen Gott, Wir sind in Ordnung. Wir sind keine Bettler. Wir brauchen nicht so eine komische Vergebung. Wir stehen nicht auf einer Stufe mit Spießern wie Zachäus und Konsumsklaven. Wir sind was anderes. Wir verbitten uns diese Gleichmacherei. Dass sie diese ihre Anständigkeit zum Mittel ihrer Selbstgerechtigkeit machten, das war die Sünde des Paulus, wie er begreift. Nicht das Engagement für Frieden, das ist Gottes Wille. Der Kampf, der leidenschaftliche Kampf für Gerechtigkeit in dieser Welt, das ist Gottes Wille. Der leidenschaftliche Kampf um eine gehorsame, im Gott gehorsame Verwaltung seiner Schöpfung, ein Widerstehen gegenüber dem Zerstören seiner Schöpfung, das ist Gottes Wille. Aber der Missbrauch dieses Kampfes als Mittel der Selbstgerechtigkeit, als stärkste Waffe gegen Jesus, gegen Gott, das ist die Perversion. Der Satz, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken, muss man heute dann auch weit, in weiten Teilen traurigen Herzens in Gesprächen mit vielen jungen Leuten bestätigt fühlen. So viel Selbstgerechtigkeit und Anständigkeit ist schon lange nicht mehr da gewesen. So viel überzeugt sein, dass wir in Ordnung sind. Interessanterweise sehr scharf gepaart mit der Ablehnung der anderen. Die eigene, die Selbstgerechtigkeit braucht, lebt immer vom Kontrast zu anderen Menschen. Philautoi, sagt Paulus, nimm das zur Kenntnis. In der Zuspitzung der Geschichte gegen Gott wird sich diese Selbstliebe auf eine entsetzliche Weise ausprägen. Sie wird zur Lebenshaltung. Dann kommen die Geldgierigen, Philargyroi. Dann kommen die Prahler. Das ist im Grunde jetzt diese Überheblichkeit des Menschen, das gab es im alten Griechenland auch. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Dieser Satz wurde schon zu Zeiten des Sokrates von den sogenannten Sophisten, das war eine philosophische Richtung, vertreten. Die haben den Homo Mensura-Satz erfunden, also dass der Mensch das Maß aller Dinge sei. Das hat also zu allen verschiedenen Zeiten seine Auferstehung gefeiert. Und wir leben in einer Zeit, in der dieses Prahlerische, das sich selber so hoch einschätzen, so übertrieben, ganz groß rauskommt. Ruhmredig, hochmütig, verbunden damit Gotteslästerer. Ja, das läuft doch, nicht? Keine kabarettistische Schau ohne Gotteslästerung. Den Eltern ungehorsam. Ganz schlicht nennt Paulus das für eine Zuspitzung der antigöttlichen Lebenssituation. Den Eltern ungehorsam. Hat mich sehr bewegt, als mich vorgestern Abend ein Mädchen ansprach, hier aus der Umgebung, die so gerne zu den Abenden kam und deren Eltern sie einfach, weil sie dachten, sie schnappte da über, wenn sie weiter in die Gruppe ging, wo sie hingeht und dazu, das würde also zu schlimm werden, da eine Bremse drauflegten. Und dann sagte, was soll ich denn nun tun? Was soll ich denn nun tun? Soll ich mich durchsetzen gegen meine Eltern und jeden Abend kommen? Oder was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe? Wo ist der Punkt, wo es heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Da, wo Eltern verbieten, jemanden in Gottesdienst zu gehen? Da gilt das, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber nicht bei jedem Nordmarkhallen-Abendtreff. Und dann, glaube ich, hat sie das gesehen, dass jetzt für sie dran wäre, ihren Glauben, ihren lebendigen, leidenschaftlichen Glauben und Gehorsam Jesus gegenüber zu leben, schweren Herzens im Gehorsam gegenüber dem Gebot, du sollst deine Eltern ehren. Ich habe sie dann getröstet und habe ihr gesagt, ich bin überzeugt, ihre Eltern waren gar nicht so negativ eingestellt, die waren nur besorgt. Muss man auch verstehen, bei dem, was so alles an Jugendsekten rumfällt, da kann man ja auch manche Besorgnis auch von ernsthaften Eltern. Es gibt ja auch so viele religiöse Wahnvorstellungen und so idiotische Entwicklungen, dass man die Besorgnis verantwortlicher Eltern ja auch verstehen kann. In dem Maße, wie deine Eltern spüren,
dass du auch da, wo es dir unbequem wirst, Gott gehorsam sein wirst. Da werden sie auch ein weiteres Herz bekommen und weniger Angst haben und dir vielleicht guten weiteren Spielraum geben. Und dann sagte sie spontan, das glaube ich auch. Das ist so ein Punkt. Wie weit sind eigentlich junge Leute heute voll infiziert von dem, wie alle denken? Es gehört ja zum Lebensgefühl einer ganzen Generation zu sagen, die Alten können mir mal am Kopf blasen. Paulus sagt, den Eltern ungehorsam ist ein Zeichen der Zuspitzung, der Zerstörung. Undankbar heißt das nächste. Undankbar. Hier sehe ich eine der zentralen Probleme unserer Überflussgesellschaft. Wie kommt es, dass wir die Generation sind, die sich so viele Wünsche erfüllen kann, wie noch nie eine in diesem Bereich lebende Generation zuvor? Und zwar alle können sich relativ so viele Wünsche erfüllen, wie noch nie eine Generation zuvor. Und trotzdem ist noch nicht einmal eine Entwicklung in Richtung auf ein Glücksgefühl zu spüren, sondern es wird überall konstatiert, dass Überdruss- und Unzufriedenheitsgefühle sich ausbreiten. Und abgesehen vom psychologischen Zusammenhang, über den man hier reden kann, gilt dieser geistliche. In dem Augenblick, wo ich die Gaben ohne den Geber nehme, ersticke ich an den Gaben. Der Überfluss führt zum Überdruss. Dankbarkeit ist die Lebenshaltung der Bewältigung des Reichtums. Das ist gar nicht so einfach. Paulus sagt, ich kann Mangel haben und ich kann Überfluss haben. Durch den, der mich mächtig macht, Christus. Nachzulesen im Philipperbrief. Die Dankbarkeit, dass ich ganz konkret die Dinge, die ich genießen darf und die ich gebrauchen darf, als gute Gaben Gottes annehme und Dankeschön ausdrücklich sage, die Dankbarkeit hilft zum richtigen Umgang mit den Gaben Gottes und mit der Schöpfung. Eine Welt, die sich von Gott lossagt, ist geprägt von der Haltung der Undankbarkeit. Ist alles selbstverständlich. Wir haben auf alles ein Recht. Ist sowieso alles unser. Wir brauchen für nichts Dankeschön zu sagen. Und die Kehrseite ist, wir können in jede Suppe spucken. Wir nörgeln an allem rum. Es ist furchtbar, wie nörglerisch Menschen sein können. Wie sie blind werden für die Schönheiten. Wie sie nicht sensibel sind für das, was drin ist, in Erlebnissen, im Essen und wer weiß wo. So wie die verwöhnten kleinen Kinder überall rumnörgeln. Undankbar. Gottlos, lieblos, unversöhnlich. Ich kann das nicht alles jetzt kommentieren. Es steht bei Luther Verleumdung, da steht Diabolos im Griechischen, das heißt Teufel. Das steht da, die sind Diaboloi. Das heißt wörtlich Verleumder. Denn der Durcheinanderwerfer, ganz wörtlich Verleumder. Der Teufel ist der Verleumder des Menschen vor Gott. Und dann heißt es da, zuchtlos, disziplinlos, wild, kein Verhältnis zum Guten, Verräter, vorschnell, Frevler übersetzt, vorschnell, übereilt, Frevler übersetzt Luther. Aufgeblasen und jetzt heißt es, die Lüste mehr lieben als Gott. Das Vergnügen, heißt da wörtlich im Griechischen, dem Vergnügen mehr zugeneigt als Gott. Wieder so eine komische Wortkonstruktion. Philedonoi, das Vergnügen liebende ist ein Begriff, als die mehr Vergnügen liebende als Gottesfreunde. Da steht der Ausdruck Gottesfreunde. Im Griechischen. Sie leben lustorientiert. Gut ist, was Spaß macht. Da geht's nicht mehr nach der Erkenntnis, Gott gefallen, ihm gehören, ist das große Vergnügen des Menschen. Die Freude. Nun, hier wäre eine ganze Menge noch zu sagen über die Leute, die da so Wühlarbeit machen und sich besonders an die Frauen ranmachen, wo sie vermuten, dass die da so ein paar Schwachpunkte haben. Da kann ich im Einzelnen jetzt nicht drauf eingehen, ist ja vielleicht auch nicht so unser spezielles Problem. Aber was ich da in Vers 7 und Vers 8 stehen noch zwei Aussagen, die halte ich für ungeheuer entlarvend. Vers 7, die immer da lernen und nimmer zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist doch Wahnsinn. Was heißt das eigentlich? Eine Bemühung im Studium, eine Wissensmehrung, die unglaublich ist und keine Erkenntnis der Wahrheit. Wieso eigentlich? Wie ist es gemeint? Es hat zwei Hintergründe, dieser Satz. Das erste ist, sie haben die Mitte verloren. Und deshalb können sie 1000 Bruchstücke zusammentragen. Die einen sehen den Menschen unter medizinischem Gesichtspunkt, die anderen unter soziologischen, die anderen unter psychologischen, die dritten unter anthropologischen oder ethnologischen Gesichtspunkt. Man kann den Menschen aus 100 Perspektiven sezieren. Aber es ist keine Mitte da. Und so sieht man das Ganze nicht. Man gewinnt keinen Durchblick. Man gewinnt keine Erkenntnis der Wahrheit. Wo der Herr und Schöpfer als die Mitte nicht mehr da ist und ich von ihm her denken kann, verliere ich den Überblick. Für solche, die ein bisschen Ahnung davon haben, von dem, was sich da begibt, das ist eigentlich unsere Tragik. Wir haben in den letzten 100 Jahren eine traumhafte Ausweitung der sogenannten Humanwissenschaften erlebt. Wir haben so viel im Detail über den Menschen gelernt. Nur, heute ist das größte Rätsel die Frage, wer ist der Mensch? Auf der sogenannten Londoner Menschenmacherkonferenz, 60er Jahre, wo Biochemiker und Genetiker zusammensaßen und über die Möglichkeiten diskutierte, dass ja jetzt demnächst, das ist ja schon fast möglich, künstlich ein Mensch gezüchtet und erzeugt werden kann und auch ein Mensch-Tier-Wesen gezüchtet werden kann. Also eine Kreuzung aus einem Menschen und einem Tier zur Verrichtung niedriger Arbeiten etwa. Das wird eines Tages in industrieller Fertigung biochemisch machbar sein. Als diese Möglichkeiten auf dieser Konferenz dargestellt wurden, da war die überragende Frage zum Schluss bei den Wissenschaftlern: Wer ist der Mensch, der solche Instrumente in seiner Hand hält? Das ist die Frage nach dem Überleben. Wir wissen es nicht. Wir können Teilgesichtspunkte sehen, unter diesem oder jenem Gesichtspunkt etwas über ihn sagen, aber wer er wirklich ist, wir sind ratloser, widersprüchlicher als je zuvor. Sie lernen immer mehr und kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Keine Mitte und keine Ganzheit. Aber der andere Gesichtspunkt ist der, dass Paulus sagen will, sie theoretisieren dauernd rum. Aber weil sie die Praxis ihres Lebens nie mit einbeziehen, gibt es keine Erkenntnis der Wahrheit. Denn da sind wir die Verwandten, die direkten Verwandten der Griechen. Die lebten nämlich genauso gespalten wie wir. Auf der Ebene des Geistes, der Gedanken, da diskutierte man über Gott und die Wahrheit. Das Geld, die Sexualität, die Familie, der Beruf hatte mit der Wahrheitsfindung im Grunde nichts zu tun. Das war ja, die Wahrheit spielt sich im Bereich des Geistes ab und der Körper war ja nur das verächtliche, stoffliche, eine Hinderung. Man lebte bewusst gespalten. Man musste das Körperliche und Alltägliche möglichst weit draußen halten, wenn man im reinen Geistigen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen wollte. Und da sagt der Paulus, diese Spaltung ist genau der Grund dafür, warum es keine Erkenntnis der Wahrheit gibt. Denn unser Denken ist in der Regel ein Rechtfertigungsdenken für unser praktisches Leben. Wir denken hinter unserem Leben nach. Nachdenken, hinterherdenken. Wenn ich in der Lüge lebe, kann ich nicht wahrhaftig denken. Wenn ich geldgierig lebe, soll ich nicht so tun, als ob mein Denken unbeeinflusst davon wäre. Wenn ich hemmungslos habgierig und im Schmutz lebe, soll ich nicht so tun, als könnte ich auf höherer geistiger Ebene zur Wahrheit kommen. Und da ist die Entscheidung, auch für uns Christen, auch für uns Christen, ob wir bereit sind, die Ganzheit des Menschen zur Kenntnis zu nehmen, dass es Klärung des Denkens nur gibt unter Einbeziehung der Klärung des Lebens. Deshalb sagt uns ja die Bibel, dass es Erkenntnis Gottes nur gibt, wo Gehorsam ist. Und dass da, wo einer ungehorsam ist, es auch keine Erkenntnis Gottes mehr gibt. Das ist der Punkt. Sie studieren und studieren und kommen nie zur Erkenntnis der Wahrheit, weil sie in dieser Gespaltenheit leben. Und was noch schlimmer ist, ist dann Vers 8. Vers 8. Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben, da bin ich erschrocken. Gibt's das denn, dass jemand, oft sagen die Leute, ich kann nicht glauben. Ist das denn wahr, dass es Voraussetzungen gibt, sodass einer nicht glauben kann? Nein, Paulus meint nicht, dass es natürliche Voraussetzungen gibt, dass einer glauben kann und der andere nicht. Aber er meint sehr wohl mit der ganzen Bibel, dass die Ablehnung des Evangeliums eine Verhärtung und eine Zerstörung des Gewissens mit sich bringt. Und dass sich das Gericht schon darin vollzieht, dass ich mich selber zerstöre und immer unempfänglicher werde fürs Evangelium. Das ist das Schlimme. Das Hören des Evangeliums lässt den Menschen nie unverändert. Er öffnet sich ihm und wird dadurch geheilt. Oder er verschließt sich der Einladung Gottes und wird dadurch verhärtet. Das Gewissen wird zerstört. Und das meint Paulus, in der Zuspitzung der Ablehnung des Gekreuzigten wird der Mensch in sich zerstört. Er wird festgelegt auf seine Ablehnung. Verstockung nennt die Bibel das. Im alten Ägypten, im Zusammenhang des Auszugs Israels, werden solch eine schreckliche Verstockung als Vollzug des Gerichtes deutlich. Auch in Israel, Jesaja bekommt solche Dinge zu erleben. Ganz schlimm. Dass es das gibt, dass Menschen in ihrem Nein gegenüber Jesus sich selber zerstören, den Empfangsteil sozusagen für Gottes Wort zertrümmern und so unfähig, untüchtig werden zum Glauben. Nun ist es Gottes Geist, der uns den Blick öffnen muss für die Wirklichkeit des Menschen. Aber der Geist Gottes bedient sich des Instrumentes der Schrift. Und deshalb ist es wichtig, eine solche aktuelle Beschreibung der Wirklichkeit des Menschen vor Augen zu haben. Nicht um verächtlich oder hochmütig über den Menschen zu reden, sondern nun entzündet von der Liebe Gottes mit nüchternen, hellen Augen diesem konkreten Menschen die Liebe Gottes weiterzusagen und nicht irgendeiner Traumvorstellung von Menschen. Die letzten Minuten nutze ich jetzt dazu, um den Schlussteil noch eben zu sagen. Was soll denn der Timotheus in diesem Durcheinander von Irrlehre, in diesem Chaos der Welt tun? Wie kann denn so ein junger Mann da von Anfang 30, der große Verantwortung hat für viele Gemeinden, wie kann der denn überhaupt durchstehen in diesem Chaos der Welt, von dem Paulus sagt, es wird wahrscheinlich schlimmer. Nach dem Motto, nur getrost, es kommt noch schlimmer. Die Antwort steht in Vers 14, folgende. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind an, also da ist schon Kleinkindalter gemeint, der jüdische Junge sollte vom fünften Lebensjahr an im Lesen der Schriften unterwiesen werden. So sagt die jüdische Tradition. Also die waren ganz schön helle dabei, nicht? Da nicht, die wurden nicht erst mit 6, sondern schon mit 5 eingeschult. Mit 13 wurden sie dann in die Verpflichtung genommen, das Gesetz zu halten. Aber mit 5 sollten sie schon lernen, die Schrift zu lesen. Und so war das gegangen. Die jüdische Mutter des Timotheus, die ihr dann Christin geworden war, hatte ihn von Kind an, vom Kindergartenalter an, vom Vorschulalter an, in der Schrift, das spricht, das, was wir Altes Testament nennen, unterwiesen. Und der Paulus sagt, das kann dir helfen, dass du das Ziel erreichst, die Rettung. Es rettet der Glaube, nicht die Bibelkenntnis. Aber, das ist der Punkt, und den halte ich für ungeheuer wichtig für uns heute. Bitte euch, dass ihr dann noch einmal versucht, alle Aufmerksamkeit jetzt drauf zu richten. Paulus sagt, der Glaube an Jesus bekommt seine Stabilität, seine Orientierungsfestigkeit durch Bibelkenntnis. Und dann sagt er, du hast es gut, Timotheus, von Kind an hast du die Bibel beigebracht bekommen. Das ist jetzt ein Kapital, nachdem du zum Glauben an Jesus gekommen bist und Mitarbeiter bist, ist das ein Kapital, das aktiviert wird. Ist doch wahr. Man spürt es doch bei Mitarbeitern, die zum lebendigen Glauben gekommen sind, wie das vielleicht bisher tote Kapital der biblischen Geschichten, die ihre Eltern ihnen erzählt haben, der Gewissensbildung an den Geboten Gottes, die ihre Eltern ihnen gegeben haben, wie das plötzlich aktiviert wird und sie zu Mitarbeitern werden, die stabiler sind. Ich muss jetzt die trösten, die das in ihrem Elternhaus haben, entbehren müssen. Es ist ja, ich weiß ja nicht, wie ihr prüft euch selber. Ich weiß nicht, wie wir uns hier zusammensetzen, so gut kennen wir uns ja noch nicht, ich euch noch nicht. In unserer Jugendarbeit entdecke ich, wo die absolute Mehrzahl der Mitarbeiter aus nichtchristlichen Familien kommen. Da ist natürlich die Folge eine rapide, eine unwahrscheinliche Unkenntnis der Bibel. Jetzt fängt man an, die Evangelien zu lesen. Man fängt erst an, die Bibel zu lesen, als man zum Glauben, wenn man zum Glauben kommt. Und da braucht man ja Zeit. Wenn man jeden Tag ein Kapitel liest, so ein halbes Kapitel, braucht man 4 Jahre, um durch die ganze Bibel zu kommen. Das heißt, das wissen die alles noch gar nicht. Und dann ist ja auch harte Arbeit, sich durch die Bibel zu lesen. Und manche lesen Zeit ihres Lebens immer nur so Schokoladenstellen und das andere lassen sie raus. Und dann wundern wir uns, dass unser Christsein total emotionsorientiert ist. Und nichts ist unbeständiger als Emotionen. Gefühle sind schön, sie sind wichtig, sie gehören zum Glauben und zum Leben dazu. Gott hat sie uns gegeben. Aber wenn die Gefühle die Lokomotive werden und wenn in den Gefühlen der Kompass eingebaut sein soll, wo es lang geht, dann Juchai Blümelein. Dann geht's aber rein abwärts. Das ist das Problem. Das Problem junger Christen. Und ich vermute das Problem von manchem unter uns. Der Paulus sagt, das ist Stabilität. Die Bibel, die Heilige Schrift, kann dich unterweisen, Vers 15, zur Rettung, zur Seligkeit. Das ist hier die endgültige Rettung, wenn Jesus uns in seine Herrlichkeit nimmt. Damit gemeint, durch den Glauben an Christus Jesus. Gerettet werden wir durch das Vertrauen zu Jesus. Aber dieser Glaube bekommt Stabilität, Zielklarheit, innere Orientierungsfestigkeit durch das Studium der Heiligen Schrift. Denn, Vers 16 und 17, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre. Hier heißt es nicht also im Unterschied zu anderen, sondern er sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Theopneustos, von Gottes Geist durchdrungen, gegeben. Die ist nützlich. Wozu? Zur Lehre, damit man die Augen geöffnet bekommt. Zur Überführung von Schuld, dass das Lesen der Bibel deckt in meinem Leben die Schuld auf. Man darf sich doch nicht auf seine Gefühle verlassen. Unsere Gefühle sind manipulierbar. Ob du irgendeine Sache tust und fühlst dich dabei gut, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob die Sache gut ist. Das kann an deinem verbogenen Gewissen, an einem fehlgeleiteten, falsch geprägten Gewissen liegen, dass du dich gut dabei fühlst. Die Bibel setzt die klaren Maßstäbe. Die Maßstäbe stehen außerhalb von uns, sonst sind es keine Maßstäbe. Und durch Lesen der Bibel werden wir überführt, was Schuld ist, wo wir falsch leben. Deshalb sagt Timotheus, wenn du dich orientieren willst, durch Lesen der Heiligen Schrift Aufdeckung der Schuld. Zur Besserung heißt es da. Gemeint ist da Wiederaufrichtung. Das Wort im Griechischen heißt wörtlich Wiederaufrichtung oder Wiederausrichtung des Lebens. Ist nicht so schrecklich moralinsauer gemeint, Besserung wie Besserungsanstalt, sondern dass ein zusammengeknackter, gestrauchelter, gescheiterter, eine Pleite erlebter, habender wieder aufgerichtet wird auf das Ziel, das Jesus ist. Dann Erziehung zur Gerechtigkeit. Von Natur aus verwechseln wir Gerechtigkeit immer mit dem Recht, das ich habe. Wir kämpfen von Natur aus immer für Gerechtigkeit, solange das unseren Vorteil ausmacht. Aber wir sind nicht mehr so schrecklich engagiert für die Gerechtigkeit, wenn das mal das Recht des anderen bedeutet zu unserem Nachteil. Dann sind wir, da haben wir ein distanziertes Verhältnis dazu. Deshalb brauchen wir Erziehung in Sachen Gerechtigkeit. Die kann uns die Bibel geben. Ziel, dass ein Mensch Gottes sei vollkommen zu allen guten Werken, gut ausgerüstet, geschickt, durch Bibel lesen. Darf ich euch darauf aufmerksam machen, dass der Paulus hier nicht sagt, Timotheus, lies die Bibel, das ist spannender als ein Krimi. Das ist unterhaltsamer als Dalli-Dalli. Und außerdem ist noch nützlich. Nirgendwo wird bestritten, dass die Bibel manchmal ein strapaziöses Buch ist. Aber wer zum Ziel kommen will als Christ, wer stabile Orientierung haben kann, will in seinem Glauben, wer nicht schwimmen will, der braucht die Bibel. Gott hat uns sein Wort schwarz auf weiß gegeben. Dokumentarisch. Und das ist eine Barmherzigkeit. Theopneustos, von Gottes Geist eingegeben, sagt er, ist die Schrift. Wir haben es bei jedem Blatt der Bibel immer mit Gott selber zu tun. Das ist die Stärke der Bibel. Wir sind nicht mit diesem Buch allein. Er ist der Autor und er ist der, er hat Menschen gebraucht, die Bibel sagt uns überhaupt nichts oder kaum etwas über das Wie der Inspiration. Manche Leute haben sich da ihre Gehirnwindungen ausgekugelt bei Turnübungen, wie denn die Inspiration zustande gekommen sein mag. In der Bibel sehen wir, dass Gott ganz verschiedene Wege gebraucht. Propheten, Geschichtsschreiber, Psalmbeter, Evangelisten, Briefschreiber und so weiter. Ganz verschiedene Wege gebraucht er. Sammler, wie den Lukas zum Beispiel, der sagt, andere haben schon geschrieben, ich habe es alles zusammengepackt, in gute Ordnung gebracht, so wie er Lukas 1, Vers 1 bis 4 schreibt. Sozusagen Redakteure, nicht, der hat gar nicht selber geschrieben so sehr, sondern mehr Redaktionsarbeit getan. Zusammen. Gott hat sehr verschiedene Wege der Inspiration. Das Wie der Inspiration wird in der Bibel nicht eindeutig festgelegt. Das unterscheidet die Inspirationslehre der Bibel von der Mohammedaner. Aber dass dieses Wort Gottes Wort ist, von ihm, von seinem Geist eingegeben ist, sowohl den Autoren der biblischen Bücher wie auch den Lesern, wenn wir dieses Buch in die Hand nehmen. Das ist die Würde der Bibel. Ich habe es immer, wenn ich sie aufschlage und sie lese, immer mit Gott persönlich zu tun. Jetzt beten wir. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns nicht im Unklaren schwimmen lässt, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass du dich so tief herabgelassen hast, dass du in menschlicher Form lesbar und verständlich in unsere Nöte, in unsere Fragen, in unsere Verwirrung hineinredest. weck in uns alle Zeit einen Hunger nach deinem Wort. Schaffe in uns eine tiefe Ehrfurcht vor der Heiligkeit deines Wortes. Amen.